das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Steinmeier hat eine breite öffentliche Diskussion über eine mögliche Impfpflicht gegen Corona angemahnt. In einer Gesprächsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern setzt er sich heute für eine besondere Sorgfalt in der Debatte ein. Und zwar mit Respekt vor den Fakten und der Vernunft, aber auch mit Respekt vor anderen Haltungen. Die Politik müsse die Ängste und Sorgen der Menschen ernst nehmen.
Dem Bundespräsidenten geht es heute vor allem darum, zuzuhören. Er bezieht keine Stellung für oder gegen eine Impfpflicht. In einem aber ist er sehr klar.
Es gibt Menschen, die sagen, wir haben in Deutschland eine Corona-Diktatur. Meine Damen und Herren, das ist bösartiger Unfug. Denn darin steckt nicht nur Verachtung für unsere demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen, sondern darin steckt auch eine Beleidigung von uns allen.
Mit dabei im Schloss Bellevue nur Geimpfte, zugeschaltet auch Ungeimpfte. Menschen, die mit der Impfung gegen Corona hadern, eine mögliche Pflicht skeptisch sehen.
Man muss das Risiko abwägen halt, welchen Nutzen habe ich, welche Risiken habe ich. Und das sehe ich eben halt bei jedem Bürger und bei jeder Bürgerin selbst.
Die Impfung war leider nicht der Gamechanger. Denn sonst wären wir doch nicht in der Situation, in der wir aktuell sind.
Es sind solche Zweifel und Ängste, auf die Politik besser eingehen müsse, sagt die Professorin für Gesundheitskommunikation Cornelia Beetsch.
Natürlich haben wir jetzt das gerade mit einem Virus zu tun, der sich extrem weiterentwickelt hat. Und der kommt so ein bisschen um die Impfung drumherum. Aber trotzdem, es heißt es ja nicht, dass die Impfung nicht wirkt. Es zeigt sich wirklich, dass die dreifache Impfung, deswegen ist der Booster jetzt so wichtig, dass der wirklich Hospitalisierung, Tod gut nach unten drücken kann.
Impfpflicht ja oder nein? Eine Frage mit womöglich großen Auswirkungen auf das weitere Pandemiegeschehen.
Wenn wir jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass unsere ungeimpfte Bevölkerung tatsächlich sich fast komplett mit Omikron infiziert, ist ja für den Herbst noch lange nicht gesagt, welche Variante da möglicherweise dominiert und ob dann tatsächlich durch die Infektion mit Omikron man gegen Folgevarianten geschützt ist. Insofern würde eine Impfpflicht natürlich darin gehend helfen, dass wir dort einfach Mittel haben, um eben einen optimalen Schutz eben vor diversen Varianten in der Bevölkerung generieren zu können.
Und auch der Bundespräsident sieht in der Impfpflicht eine einschneidende Maßnahme. Die Politik müsse die Argumente dafür und dagegen in den kommenden Wochen genau abwägen.
Und hier die Zahlen zur Infektionslage. 80.430 neue Corona-Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden gemeldet. Das ist ein neuer Höchststand seit Beginn der Pandemie vor fast 2 Jahren. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bundesweit bei 407,5 und hat sich damit binnen 2 Wochen nahezu verdoppelt. Überschattet von der verschärften Corona-Lage hat sich Kanzler Scholz heute erstmals den Fragen von Abgeordneten im Bundestag gestellt. In der Regierungsbefragung setzt er sich für eine Corona-Impfpflicht aller Erwachsenen ein. Dabei verteidigte Scholz den Kurs der Ampelkoalition, keinen eigenen Gesetzesvorschlag vorzulegen, sondern dies den Abgeordneten zu überlassen. Vorwürfe, er zeige zu wenig Führung, wies der SPD-Politiker zurück.
Zum ersten Mal steht Olaf Scholz als Bundeskanzler Rede und Antwort im Parlament. Fragerunde zu allen möglichen Themen, auch zur allgemeinen Impfpflicht. Da fehlt der Union eine klare Vorlage der Regierung, entsprechend kritisch die Frage.
Ich bring's mal auf den Punkt. Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ging es beispielsweise um Pflegekräfte. Sind deren Grundrechte in der Abwägung weniger relevant als die Grundrechte anderer Bundesbürger?
Nein, sagt Scholz, aber nun gehe es um die Impfpflicht für alle Erwachsenen. Er persönlich finde die gut. In dieser Gewissensfrage sollten die Abgeordneten aber frei entscheiden.
Weil das ganze Land gelernt hat, dass etwas nicht gelungen ist, auf das wir so sehr gesetzt haben und so sehr auf das wir gehofft haben, nämlich dass wir eine ausreichend hohe Impfquote allein durch Überzeugung erreichen.
Die AfD möchte wissen, wie Scholz der Inflation entgegenwirken und den gestiegenen Strompreis für viele Menschen ausgleichen will.
Neben den unverhältnismäßigen Freiheitsbeschränkungen treibt die Bürger natürlich auch steigende Verbraucherpreise, explodierende Energiekosten und eine massive ansteigende Inflation um.
Wir wollen spätestens Anfang nächsten Jahres die EEG-Umlage abschaffen. Und das ist genau das Vorhaben, das dazu beiträgt, dass jede Familie um 300 Euro entlastet wird.
Aus der Linksfraktion kommt Kritik an den Minijobs.
Ungefähr eine 500.000 sozialversicherungspflichtige Jobs sind in Minijobs umgewandelt worden. Und ich frage Sie nochmal, wie wollen Sie das verhindern, wenn Sie jetzt die Minijob-Regelung ausweiten?
Scholz widerspricht, durch den Mindestlohn und einen möglichen Wirtschaftsaufschwung nach der Corona-Krise würden sogar zusätzliche Jobs entstehen.
Deshalb ist es eine große Chance, dass wir in Branchen, in denen bisher wenig bezahlt wurde, jetzt bessere Jobs bekommen, auch tarifvertraglich abgesicherte und auch welche mit mehr Arbeitszeit. Und genau das ist unser Programm.
Ein klares Nein gibt es vom Bundeskanzler zur Atomkraft. Die sei weder nachhaltig noch wirtschaftlich sinnvoll. Daher sei die Entscheidung, aus der Atomenergie auszusteigen, richtig.
Gewerbetreibende, die wegen eines Lockdowns ihre Geschäfte schließen müssen, haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Mietanpassungen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Eine pauschale Regelung gibt es allerdings nicht. Im Streitfall müssten sämtliche Umstände berücksichtigt werden. Die BGH-Entscheidung bezieht sich auf einen Rechtsstreit zwischen dem Textilunternehmen KIK und dem Vermieter einer Filiale nahe Chemnitz.
Kunden in der Filiale des Textildiscounters KIK in Semmertal, Erzgebirge. Im Frühjahr 2020 musste sie wegen Corona schließen. Keine Kunden, kein Umsatz. KIK wollte eine Monatsmiete von über 7.000 Euro nicht zahlen. Der Vermieter forderte den vollen Betrag. Die Entscheidung aus Karlsruhe: Gewerbliche Mieter können bei einer Geschäftsschließung wegen Corona im Prinzip verlangen, dass die Ladenmiete angepasst wird. Allerdings darf es keine pauschale Kürzung geben.
Es bedarf vielmehr einer umfassenden und auf den Einzelfall bezogenen Abwägung, bei der zunächst von Bedeutung ist, welche Nachteile dem Mieter durch die Geschäftsschließung und deren Dauer entstanden sind.
Kriterien seien zum Beispiel, wie viel Umsatzrückgang gab es in der konkreten Filiale, nicht im ganzen Konzern. Aber auch, hat der Mieter staatliche Ausgleichszahlungen bekommen, die er nicht zurückzahlen musste? Und haben Versicherungen ihm Ersatz geleistet? Reaktionen.
Wir sind dankbar, dass der BGH entschieden hat, dass der Schaden nicht einseitig auf den Schultern der zwangsgeschlossenen Händler liegt.
Es ist sowohl ein Mieter- wie ein Vermieterfreundliches Urteil. Beide können davon profitieren. Beide werden in die Verantwortung genommen.
Nun muss das Gericht vor Ort neu berechnen, wie viel Miete genau KIK zahlen muss. So eine Berechnung in jedem Einzelfall kann durchaus kompliziert werden. Womöglich enden daher viele ähnliche umstrittene Fälle mit einem Vergleich, also einer einvernehmlichen Lösung.
Das Bundeskabinett hat für eine Verlängerung des Irak-Einsatzes der Bundeswehr gestimmt. Danach soll die Mission bis Ende Oktober dieses Jahres ausgeweitet werden. Auch die Grünen, die bei der vorangegangenen Verlängerung des Irak-Einsatzes in der Opposition noch mit Nein votiert hatten, willigten ein. Dafür wird Syrien als Einsatzgebiet ausgeschlossen. Die Bundeswehr soll im Irak einen Beitrag zum Kampf gegen die IS-Terrormiliz leisten. Die Differenzen zwischen Russland und dem Westen im Ukraine-Konflikt bleiben bestehen. Ein Treffen des NATO-Russland-Rats in Brüssel brachte keine Annäherung. Man bleibe gesprächsbereit, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Moskau stehe aber etwa in der Frage eines möglichen Beitritts der Ukraine zum westlichen Militärbündnis kein Veto zu. Der Rat soll vor allem das Risiko militärischer Auseinandersetzungen verringern. Seine Ursprünge liegen 25 Jahre zurück.
In der NATO-Russland-Grundakte von 1997 sichern sich beide Seiten zu, sich gegenseitig nicht mehr als Gegner zu sehen. Beim NATO-Russland-Gipfel in Rom am 28. Mai 2002 wird der NATO-Russland-Rat in seiner heutigen Form beschlossen. Ein regelmäßiges Forum, das die Kommunikation sicherstellen und gemeinsames Handeln, etwa im Kampf gegen Terrorismus, möglich machen soll. Die russische Annexion der Krim im März 2014 belastet das Verhältnis schwer. Die NATO legt 2 Jahre lang zivile und militärische Kooperationen auf Eis. Erst 2016 kommt der NATO-Russland-Rat wieder zusammen. In den Folgejahren gibt es 7 weitere Treffen, zuletzt Mitte 2019.
Mehr als 2 Jahre herrschte Funkstille zwischen Russland und der NATO. Kein Gesprächsbedarf auf russischer Seite. Heute aber schickte Moskau gleich den stellvertretenden Verteidigungs- und den stellvertretenden Außenminister. 4 Stunden, deutlich länger als erwartet, tagt der NATO-Russland-Rat. Ob sich daraus ernste Verhandlungen entwickeln, ist noch offen. Russland war heute nicht in der Lage, weitere Gespräche zuzusagen. Es hat sie aber auch nicht abgelehnt. Die russische Delegation hat klargemacht, dass sie etwas Zeit braucht, um der NATO zu antworten. Vor allem bei der Absprache über Manöver oder bei der Rüstungskontrolle hofft man auf eine Annäherung an Moskau. Strikt abgelehnt aber werden Russlands Forderungen, einen NATO-Beitritt der Ukraine auszuschließen oder keine Truppen zu stationieren in Staaten des früheren Warschauer Pakts. Die NATO setzt offenbar weiter auf Prinzipien des Kalten Krieges. Russland einzudämmen ist eine Priorität des Bündnisses, aber das ist destruktiv für die europäische Sicherheit. Die NATO will selbst über ihre Zukunft entscheiden. Das sehen auch die EU-Verteidigungsminister so, die am Abend im französischen Brest über die Lage beraten.
Völkerrecht steht nicht zur Disposition, genauso wie die Frage nach NATO-Mitgliedschaft einzelner Staaten. Das kann Russland, da hat Russland kein Vetorecht, weder in diesem Format noch in anderen Formaten.
Man spricht wieder mit Russland. Das ist die gute Nachricht heute. Doch zugleich bestehen so wörtlich signifikante Differenzen.
In diesen Minuten unterrichtet NATO-Generalsekretär Stoltenberg hier in Brest die EU-Verteidigungsminister über die Gespräche. Auch wenn die betonen, dass sie von der NATO und den USA gut eingebunden seien, zeigt das, wie wenig Gewicht sie selbst in den Verhandlungen haben. Die Akteure sind ganz klar Moskau und Washington, obwohl es um die Sicherheit Europas geht. Nach rund 2 Jahren hat die Ermittlungsgruppe Berg ihre Arbeit zum sexuellen Missbrauch an Kindern beendet. Die verbliebenen belastbaren Spuren sollen auf anderen Ebenen weiter verfolgt werden, erklärte die Kölner Polizei. Für die Opfer bestehe keine Gefahr mehr für Leib und Leben. Insgesamt seien 65 Kinder befreit und hunderte Tatverdächtige identifiziert worden. Ausgelöst wurden die Ermittlungen im Oktober 2019 durch einen Fall in Bergisch Gladbach.
Sie haben unzählige Fotos und Videos gesichtet von teils brutalster sexualisierter Gewalt gegen Kinder. 439 mutmaßliche Täter konnten sie bis heute identifizieren und 65 Kinder befreien, das jüngste 3 Monate alt. Nun beendet die Sonderermittlungsgruppe Berg ihre Arbeit und zieht Bilanz.
Das, was wir hier aufgedeckt haben, das sprengt alle Maßstäbe. Deswegen sage ich ausdrücklich, heute ist kein Grund zum Feiern. Trotz der 65 befreiten Kinder und der vielen Tatverdächtigen, die wir ermitteln konnten.
Es hat uns alle erschüttert, die Art und Weise der Schwere der Taten. Das ist schon eine neue Dimension gewesen.
Begonnen hatte alles im Oktober 2019 in Bergisch Gladbach. Im Haus eines Familienvaters stellten Beamte riesige Datenmengen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder sicher. Außerdem fanden sie auf seinem Handy pädokriminelle Chatgruppen mit bis zu 1.800 Mitgliedern. Inzwischen sind zahlreiche Täter verurteilt, zu mehrjährigen Haftstrafen, manche auch mit Sicherungsverwahrung. Und immer noch gibt es offene Spuren.
Um es mal ganz platt zu sagen, die Keller hier im Polizeipräsidium sind voll mit sichergestellten Festplatten, Computern und Handys, die noch alle der Auswertung bedürfen.
Die Arbeit geht weiter, jetzt außerhalb der Ermittlungsgruppe.
Eine Jury aus Sprachwissenschaftlern hat den Begriff Pushback zum Unwort des Jahres 2021 gewählt. Er beschönige das menschenfeindliche Zurückdrängen von Flüchtenden an Grenzen, wie es hieß. Dabei würden Menschen daran gehindert, ihr Grundrecht auf Asyl wahrzunehmen. Die Wissenschaftler monieren, dass der Begriff in der Migrationsdebatte auch von Kritikern teils unreflektiert benutzt worden sei. Menschenrechtsorganisationen verurteilen das oftmals mit Gewalt verbundene Abdrängen von Flüchtlingen als illegal. Die Lottozahlen 10, 16, 32, 33, 38, 48, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 13. Januar.
Weiter zweigeteiltes Wetter. Im Norden ist es wolkenreich. Richtung Süden sorgt das Hoch teilweise für Sonne, teilweise für Nebel. In der Nacht im Norden und Osten örtlich Tropfen oder Flocken. Auch am Tag ist es im Norden und Nordosten vielerorts trüb. Stellenweise kann es nieseln. Sonst zähe Nebel oder Hochnebel. Abseits davon ist es sonnig. Vor allem vom Schwarzwald bis zu den Alpen. In der Nacht plus 6 bis minus 14 Grad, am Tag minus 2 Grad in der Oberpfalz und plus 10 Grad im östlichen Harzvorland. Die Aussichten. Am Freitag ähnliche Verteilung der Wolken wie heute. Keine grundlegende Änderung am Samstag. Und am Sonntag ist es in der Südhälfte teils sonnig, teils neblig. Richtung Norden etwas Regen.